An der Börse läuft es. Der DAX steigt und steigt und steigt. Und auch andere Werte legen zu. Das sind doch einmal gute Nachrichten für Anleger. Aber warum steigen die Aktienkurse eigentlich gerade so stark? Und wie profitiere ich vom Börsenaufschwung? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Kaufen oder schon wieder zum Verkaufen? Das fragen wir Daniel Mohr aus der Finanzredaktion der FAZ, der heute unser Gast ist. Er sagt, was für Aktien, Anleihen und ETF zu beachten ist und verrät auch manchen Flop. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Jan Hauser.
Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 26. März.
Dennis, vor einer Woche haben wir darüber gesprochen, warum die Immobilienpreise sinken. Nun fragen wir nach und reden darüber, warum die Aktienkurse so stark steigen. Es ist ein Auf und Ab. Der deutsche Aktienindex erklimmt seit Wochen immer neue Rekordhöhen. Auch jetzt an diesem Dienstag wieder. Stand jetzt jedenfalls. Ist es zu viel, von einem Börsenfieber zu sprechen?
Naja, allmählich kann man das schon tun, von einem Börsenfieber sprechen. Also wenn man sich das mal anschaut, seit etwa Herbst steigen die Kurse und steigen. Und es gibt natürlich Gründe dafür, die wir sicherlich nachher auch mit Daniel erörtern werden. Aber es ist schon eine ziemlich beeindruckende Hoss, wie man so im Jargon sagt.
Ein langer Aufschwung.
Ja, genau. Insofern, ich glaube, das haben so die wenigsten erwartet.
Ja, und wer jetzt länger an der Börse investiert ist und diesen Aufschwung mitmacht, der hat jetzt ganz gute Karten, oder?
Ja, klar. Aber ich meine, da gilt immer der Satz, für den, auf den Daniel vielleicht auch gleich noch eingehen wird, aber das ist eigentlich einer, den man sich gut merken kann. Es ist immer dieses, im Englischen heißt es Time in the Market ist besser als Timing the Market. Das heißt, wer versucht sozusagen den richtigen Zeitpunkt zum Ein- oder Ausstieg zu treffen, das ist immer sehr, sehr schwierig. Wer allerdings viele, viele Zeit mitbringt und sagt, ja, die nächsten 20 Jahre kann ich in Aktien investieren, für den ist eigentlich nie zu spät. Ich glaube, das ist vielleicht schon mal eine Botschaft, die wir hier so früh in diesem Podcast schon mal unseren Hörern mitgeben können.
Ja, das ist ein guter Spruch zum Auftakt. Und über diese Perspektive der Langfristigkeit werden wir jetzt auch sprechen mit Daniel Mohr. Ich begrüße Dani Mohr aus der Finanzredaktion der FAZ. Du bist unser Fachmann für die Börse und hast immer wieder Tipps und Tricks zur Kapitalanlage. Schön, dass du heute zu Gast bist.
Ja, vielen Dank, Jan.
Daniel, du warst hier schon öfter bei uns im Podcast, jetzt nicht mit mir, aber mit anderen und schreibst natürlich viel auch drüber, über die Börse in der Zeitung. Aber die deutsche Wirtschaft dümpelt ja im Moment eher so vor sich hin. An den Börsen hingegen geht es steil nach oben, der DAX erreicht neue Rekordhöhen. Warum steigen überhaupt die Aktienkurse so stark?
Ja, die Aktienkurse hängen sehr eng am Unternehmenserfolg und der ist gut von den meisten der 40 DAX-Unternehmen. Sie haben steigende Umsätze, sie haben steigende Gewinne. Wie passt das mit einer Rezession oder mit einer leichten Abschwächung in Deutschland zusammen? Die Unternehmen sind sehr international, sie sind global aufgestellt, machen 80% ihrer Umsätze und Gewinne außerhalb Deutschlands und da gibt es halt einfach viele Regionen, wo Wachstum noch ordentlich vorhanden ist.
Wenn die Börsen jetzt so in Feierlaune geraten, ich weiß nicht, wie weit das bei dir schon angedreht ist, ist denn jetzt noch der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen oder kommt langsam die Zeit zum Verkaufen?
Die Frage stellen die Leser immer mal gerne wieder, gerade so bei runden Marken, DAX 10.000 oder DAX 8.000 oder was auch immer.
Jetzt 18.000, ne?
Genau, und auch das wären damals dann gute Zeitpunkte gewesen, auch wenn die sagen, naja, jetzt gerade auf dem Hoch ist doch irgendwie doof. Natürlich wäre es schöner gewesen, sie hätten bei der DAX-Gründung zu 1.000 Punkten 1988 schon Aktien gekauft. Aber es war immer trotzdem der bessere Zeitpunkt, es heute zu tun, als es aufzuschieben, weil es halt im Trend über all die Jahre nach oben geht, klar unter Schwankungen, aber im Schnitt nach oben. Und das wird auch jetzt so sein, dass das nicht der letzte Rekord ist. Ob es jetzt so weitergeht wie im Moment oder ob es mal ein Jahr dauert oder zwei, kommt vor, aber der Trend zeigt nach oben.
Also im Nachhinein lässt sich das ja besser sagen, dass man halt anno dazu mal Aktien gekauft hätte. Aber du würdest jetzt sagen, aktuell ist auch immer noch der richtige Zeitpunkt, wenn man natürlich irgendwie eine langfristige Perspektive mitbringt.
Genau, das Langfristige ist wichtig. Timing ist an der Börse Glückssache. Natürlich ist es schön, wenn man eine Nvidia oder eine Microsoft zu Tiefstkursen gekauft hätte oder eine Apple, als es ihnen richtig schlecht ging. Schade, hat man nicht. Aber deswegen zu sagen, na, jetzt habe ich Chancen verpasst, sagen die Fachleute völlig zu Recht, es kommen jeden Tag neue Chancen, es kommen jeden Tag neue Gelegenheiten an der Börse und so würde ich es auch jetzt sehen, ja.
Nvidia hast du erwähnt, da war neulich auch ein eigener Podcast zu dem Thema, wie das mit der Kursentwicklung weitergeht. Und im Moment sieht es da auch so aus, als wird das nicht gestoppt und es gibt neue Neuigkeiten, neuer Chip, der da auch für Auftrieb sorgt. Soweit. Insgesamt ist ja so, viele Wege führen nach Rom und auch auf das Börsenparkett. Würdest du denn dazu raten, dann auch auf einzelne Aktien zu setzen oder was muss man da mitbringen?
Da würde ich sagen, jeder muss selbst seinen Weg finden, womit er sich wohlfühlt. Also es ist schwierig, Leuten Aktien nahezulegen, die sagen, ich kann da nicht schlafen, ich reg mich da fürchterlich auf, wenn es 10% runtergeht, das halte ich nicht aus. So jemand, also die Geldanlage soll ja nicht unglücklich machen. Insofern, die sollen dann halt eben nicht in Aktien gehen. Es gibt genug andere Möglichkeiten. Wo ich aber immer darauf hinweisen würde, ist zu sagen, sich dann mit Sparbuch und Girokonto zufrieden zu geben, ist selbst auch für ängstliche Anleger nicht das Richtige. Also da kann man mit zumindest mal, wenn man im Tagesgeld sich ein bisschen umguckt oder im Festgeld oder bei einem EZB-Einlagenzins von 4%, sollte man schon diese Messlatte von 4% irgendwie anlegen, wo man auch mit sicheren Anlagen gut hinkommen kann. Aber wem es Spaß macht, in Aktien anzulegen, wer sich wohlfühlt, der kann natürlich auch bis zu 100% Aktienquote gehen und der kann erst recht auch Einzelaktien natürlich machen, wenn er da Lust zu hat.
Also die Aktienkurse sollten dann sich mehr als 4% Rendite abwerfen?
Im DAX sind es 8,3% seit der Gründung, also jedes Jahr im Schnitt, ja.
Genau, das ist der Durchschnitt. Manchmal geht's hoch, manchmal runter. Welche Unternehmen sind denn jetzt gerade empfehlenswert und haben ein gutes Kurs-Gewinn-Verhältnis?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist halt eine Kenngröße, an die alle angelegt werden, aber die passt natürlich nicht für jedes Unternehmen gleich. Man kann jetzt nicht sagen, der DAX-Durchschnitt ist 13, damit liegt er so im historischen Durchschnitt auch. Also der Markt insgesamt ist nicht teuer, aber auch nicht mehr spottbillig, halt im Durchschnitt. Und die Unternehmen schwanken um diesen Durchschnitt natürlich extrem. Die niedrigsten sind im Moment die Autowerte. Eine Porsche Holding liegt bei einem historisch sehr, sehr selten sichtbaren KGV von unter 3. Also das heißt, den Gewinn, den sie macht, nach 3 Jahren hat sie sozusagen den Unternehmenswert drin. Also 3 Jahre Geschäfte von Porsche Holding geben einmal den Aktienkurs. Das ist ganz, ganz ungewöhnlich. Soll man diese Aktie deswegen jetzt kaufen? Das ist die andere Frage. Diese KGVs sind ja nicht umsonst so niedrig, weil halt eben das Zutrauen viele Anleger in die Autobranche nach wie vor, VW ist die zweitniedrigste KGV im DAX, sind immer noch viele Fragezeichen, was der Verbrennermotor macht, was die Elektrifizierung der deutschen Autohersteller macht. Deswegen ist das KGV, finde ich, kann man drauf gucken und man fühlt sich auch wohler, wenn man bei einem niedrigen KGV einsteigt, aber das als einzige Messlatte ist dann doch zu wenig.
Ja, da muss man dann schon überzeugt von dem jeweiligen Unternehmen sein und dann beispielsweise bei Autoherstellern glauben, dass die das auch dann in Zukunft schaffen. Wahrscheinlich, aber 3 Jahre wird Porsche wahrscheinlich schon noch ordentlich wuppen.
Das, was du sagst, ist genau das, was ich auch am wichtigsten bei der Aktienauswahl finde. Was taugt das Unternehmen? Und natürlich ist nicht jeder ein Bilanzexperte und muss es auch nicht sein. Also da versuche ich auch immer so ein bisschen die Sorge zu nehmen. Oh Gott, ich kenne mich da alles nicht aus und das ist mir alles irgendwie zu kompliziert. Man kann sich einfach auch die Produkte anschauen und sagen, ach, ich esse jede Woche gerne bei McDonald's oder die Kinder oder was auch immer, ich finde das ein tolles Produkt oder ich sehe da immer eine lange Schlange an Autos, die da hinfahren. Das Produkt scheint ja ganz gut zu sein und über diesen Weg sozusagen zu kommen. Also welche Produkte gefallen mir, welche sehe ich hier so in meinem Umfeld, die irgendwie scheinbar beliebt sind, ist ein guter Indikator zu sagen, wenn die Produkte irgendwie was taugen, dann wird das Unternehmen auch was taugen. Also sozusagen über das Unternehmen zu kommen und einzuschätzen, macht's gute Geschäfte, macht's nicht so gute Geschäfte. Natürlich weiß das keiner, das wissen auch die besten Analysten nicht genau, die sich die ganzen Zahlen angucken jeden Tag. Die Unsicherheit bleibt, deswegen ist die Börse ja auch mit Risiko verbunden und deswegen gibt's halt auch die höheren Renditen, wenn man das Risiko bereit ist einzugehen.
Wo du gerade von schönen Produkten gesprochen hast oder dass man immer auf die Unternehmen und deren Produkte dann schauen soll, dachte ich jetzt gerade an Douglas, die sind jetzt ja gerade frisch an die Börse gegangen, da hast du auch das verfolgt, aber das war nicht ganz so glücklich.
Ist immer die Frage, aus welcher Perspektive man sieht. Der Kurs geht runter. Also für die, die noch nicht drin sind, kann man sagen, läuft's ganz gut und wird immer günstiger. Aber klar, Douglas hat den gesamten, die 850 Millionen abzüglich der Kosten, also gut 800 Millionen, die sie da jetzt eingenommen haben mit dem Börsengang, setzen sie komplett für die Schuldentilgung ein. Die Schulden sind hoch, die Zinsen sind gestiegen, das belastet das Unternehmen enorm. Das ist natürlich was, was die Anleger so bisschen zurückhaltend werden lässt. Ein Unternehmen, was viel für die Schuldenlast ausgeben muss, was nicht in Wachstum investieren kann, da ist man dann eher vorsichtiger und denkt, warum soll ich die jetzt unbedingt kaufen mit ihren vielen Geschäften? Die Gewinnmarge ist bisher, sie sind jetzt im Plus, sie haben letztes Jahr einen leichten Gewinn erzielt, aber auch nicht so richtig gut. ja, ist jetzt eine Aktie, wo man sagt, muss man jetzt nicht zwingend haben, ja.
Ja, nicht jedes Geschäft läuft immer gerade blendend. Ich denke da auch nicht nur an Douglas, sondern vielleicht auch an die Immobilienunternehmen, die da Wertberichtigungen hinter sich haben. Was würdest du sagen, um welche Werte sollte man jetzt gerade eher einen Bogen machen oder lässt sich das gar nicht so feststellen?
Du hast es ja eben gesagt, man weiß es immer erst hinterher, so ist es an der Börse auch, aber man kann natürlich ein Gefühl entwickeln für Unternehmen und Immobilien. Haben wir eine lange Phase steigender Immobilienpreise hinter uns, haben wir eine lange Phase mit Nullzinsen hinter uns, was für die natürlich super war. Die Leute konnten günstig finanzieren, die Immobilienunternehmen konnten günstig Wohnungen kaufen, zu einer günstigen Finanzierung kaufen und die Preise sind gestiegen. Also das war ein perfektes Umfeld, jetzt ist das Umfeld deutlich schwieriger. Die Kurse sind aber auch entsprechend gefallen. Ist da jetzt ein Niveau erreicht, wo man sagt, ja, das ist alles drin. Wir wissen, dass die Zinsen jetzt so sind, wie sie sind. Die Immobilienpreise werden nicht so tief mehr fallen vielleicht. Also es ist auch schon viel im Kurs drin. Denn man spricht ja immer, was ist schon eingepreist und was nicht, weiß natürlich keiner. Der Preis, wie er heute ist, ist der, den die Investoren für angemessen empfinden. Und man selbst muss dann überlegen, sehe ich Luft nach oben oder sehe ich Luft nach unten und muss mich dann entscheiden, ja.
Und im Idealfall vielleicht auch nicht nur auf ein Unternehmen dann gehen, sondern das ein bisschen breiter streuen, in verschiedene Aktien investieren, oder?
Klar, da kommt es immer auf das Gesamtportfolio an. Wenn ich 2, 3 Fonds habe, die breit gestreut sind, kann ich natürlich auch sagen, mir reichen 2, 3 Einzelaktien, die ich jetzt mir nochmal im Besonderen angucke. Aber klar, insgesamt sollte das Depot breit gestreut sein und nicht alles auf eine Karte gesetzt werden. Erst recht, wenn es sozusagen um richtiges Vermögen geht und nicht irgendwie um so ein bisschen kleines Spielgeld, was dann Spaß machen soll. Kann man auch machen, machen auch viele. Aber
was ist denn so Spielgeld für dich?
Ja, das ist dann so eine Trade Republic oder so, da ist die Durchschnittsorder dann bei 300, 400, 500 € oder so. Das ist Geld, wo ich jetzt sagen würde, es ist schade, wenn es verloren geht und es ist schön, wenn daraus 2.000 oder 3.000 € werden, aber es ist jetzt nicht entscheidend. Aber wenn es meine Altersvorsorge ist, wenn es darum geht, ich will in 10 Jahren in Rente gehen und da soll mir dieses Depot irgendwie eine gute Grundlage sein, dann muss ich da halt anders rangehen und da kann ich nicht sagen, dann ist es eben kein Spielgeld.
Gut, du hast jetzt ja schon ein bisschen gesagt, wenn jemand einzelne Aktien kaufen will, worauf er achten soll, dass er irgendwie eine Affinität zu den Produkten, zu dem Unternehmen haben kann, dass sich da ein bisschen damit auskennt und dann im Idealfall auch glaubt, dass das Unternehmen halt zukünftig gut dasteht und prosperiert. Wie ist das bei anderen Anlagetypen? Wer sollte eher zum Beispiel jetzt mehr in Anleihen gehen?
Genau, das ist diese Risikoneigung, die ich ansprach, womit man sich wohlfühlt und gut schlafen kann. Da ist halt gerade, wenn es um Richtung Altersvorsorge geht, natürlich ein Aktienmarkt, der im Jahr 2022 20-30% mal runterging, der in einem Corona-Schock erstmal kräftig runterging. Da muss man damit rechnen, dass es im Gesamtmarkt auch mal 20-30-40-50% nach unten gehen kann. Und wer das Geld braucht oder wer sich damit sehr, sehr unwohl fühlt, dass es diese Option gibt, der sollte natürlich einen Teil seines Geldes dann so anlegen, dass diese Verluste in dem Ausmaß quasi ausgeschlossen sind oder sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Und der findet natürlich Tagesgeldangebote, die jetzt bei 2-3% im Durchschnitt liegen. Der findet Festgeldangebote, die bei 3-4% im Moment liegen. Der findet Bundesanleihen, die natürlich relativ sicher sind, zu 2-3%.
Aber das ist dann ja wieder weniger als die 4%-Marke, die du vorhin genannt hast.
Genau, die 4%-Marke erreicht man derzeit sehr gut mit Geldmarktfonds, die relativ nah an dem EZB-Anlagezins sind, der bei 4% liegt. Nach Kosten kommt man bei diesen Fonds auf 3,9% ungefähr. Es erwarten halt viele dieses Jahr Zinssenkungen, sowohl von der Fed in Amerika als auch von der EZB. Dann werden die Renditen in diesen Geldmarktfonds genauso fallen, wie der Zins sinkt. Das hat man halt nicht, wenn man jetzt sagt, ich gehe in eine langfristige Bundesanleihe oder ich nehme mir das Festgeld für 2-3 Jahre, dann habe ich den Zins halt sozusagen eingeloggt. Das ist bei diesen Geldmarktfonds nicht. Ja, da kriegt man 4% heute, aber wenn in 2-3 Monaten die Zinsen sinken, sind es dann eben nur noch 3,5% oder 3%, je nachdem. Ja.
Und dann gibt es natürlich als große Alternative, fast schon als Klassiker inzwischen, ETF, das Investieren in einen Indexfonds, wo man sich mit kleinem Geld auch ein breites Portfolio kaufen kann. Für wen ist das am besten geeignet?
Das ist natürlich die Bedingung, da haben sich ja traumhaft verbessert in den letzten 20 Jahren. Diese Indexfonds kosten Gebühren im Promillebereich. Die Sparpläne auf die Indexfonds sind oft kostenlos bei sehr, sehr vielen Online-Banken. Also so günstig an so ein breit aufgestelltes Depot zu kommen, das ist einfach eine wunderbare Ausgangslage für die Anleger. Das ist halt.
Das klingt ja sehr, sehr schwärmerisch hier fast schon.
Ja, es ist halt einfach, dass ich gebührenfrei einen Sparplan anlegen kann, wo ich 0,1% Gebühr zahle oder auf den DAX oder vielleicht sind es 0,2 oder 0,3 für einen MSCI World, der in 1600 Unternehmen für mich investiert. Das ist schon echt dem Wettbewerb zu danken zwischen den Banken und Anbietern, die da echt die Kosten ordentlich gesenkt haben. Also das ist schon ein Luxus, als Anleger da wirklich, als Privatanleger in den Stand versetzt zu werden, den früher nur die institutionellen Investoren hatten, ist schon ein Gewinn. Und natürlich sind Indexfonds, weil sie eben viel günstiger sind als aktiv gemanagte Fonds, gerade bei großen Standardindizes absolut eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
Ja, das klingt ja gut. Was ich höre raus, du bist schon ein bisschen Fan davon?
Absolut. Es ist gerade für den, der sagt, also ich habe jetzt nun wirklich keine Lust, mich mit irgendwelchen Einzelaktien zu beschäftigen. Ich will meinen Sparplan machen, Betrag X im Monat und guck da nicht hin. Perfekte Möglichkeit anzulegen. Läuft in der Regel super. Man verliert nicht so viele Nerven, wenn man da ständig drauf guckt. Man muss nur dann den Index auswählen. Das ist somit die vielleicht schwierigste
Genau, dann lass uns da doch drüber sprechen. Denn die Auswahl ist ja auch da weiter groß. Es gibt ja ganz verschiedene. Man kann auf Nachhaltigkeitsfonds setzen, auf anderes, je nach Ländern, Regionen. Also vom DAX in Deutschland hin bis zum Dow oder dem S&P 500 in Amerika oder auch natürlich dem S&P World Index, den du jetzt schon erwähnt hattest. Der deckt ganz viele internationale Werte ab. Was soll man da machen?
Genau, das ist, soll man sich bitte nicht verrückt machen lassen, dass es da jetzt so eine riesige Auswahl gibt. Es ist wie immer, man startet, im Jahr 2000 kam dann der erste auf den Eurostoxx 50 und dann auf den DAX. Dann gab es halt nur so 2, 3 zur Auswahl und jetzt gibt es halt irgendwie Hunderte, die wie immer in der Finanzbranche irgendwelche kryptischen, super geschützt und toll Double Income, sonst irgendwas Namen haben. Also da soll man sich nicht verrückt machen lassen, einfach auf Klassiker konzentrieren. Der MSCI World ist da ein Standardindex, der halt aus den Industrieländern die 1600 größten Unternehmen raussucht. 70% Amerika. Kann man sagen, okay, gefällt mir, ist gut. Da sind halt jetzt auch wirklich die großen Apple, Microsoft, Nvidia, die halt stark gelaufen sind, auch die Schwergewichte. Muss man wissen, wenn man da reingeht. Wenn man sagt, naja, also dieses Amerika-Übergewicht finde ich jetzt nicht so toll, kann man genauso gut so einen Stoxx 600 aus Europa nehmen. Man kann wunderbar den DAX nehmen, wenn man 100 Werte haben will, kann man auch den FAZ-Index nehmen, man kann Nebenwerte nehmen wie den MDAX, also da ist sozusagen, das kann man auch mischen, also die Sparpläne gibt's mittlerweile ja für 25 oder 50 Euro im Monat, kann man also auch sagen, ich nehme 3, 4 von diesen Indizes, ich will den einen auf Technologiewerte setzen, den anderen lieber auf Deutschland. Ich guck mal, wie die sich so entwickeln. Also da ist wirklich frei. Wie immer würde ich sagen, sind solche Standardindizes schon so das Basisinvestment, wo das Risiko halt einfach auch überschaubarer ist, als wenn ich da in abenteuerliche Nebenmärkte gehe.
Ja, wir geben natürlich keine Anlagetipps hier oder Empfehlungen, aber wenn man sich jetzt zum Beispiel für einen ETF entscheidet und dann einen bestimmten Index wie irgendwie im MSCI World sich aussucht, dann kann man einfach bei seiner Direktbank am besten wahrscheinlich gucken, wo sind jetzt irgendwie bei welchem Fonds die geringsten Gebühren, was ist am kostengünstigsten und dann da einen Sparplan einrichten oder auch direkt investieren.
Genau, die Gebühren sind wichtig. Ich würde sie nicht zu hoch gewichten. Die liegen alle zwischen 0,1 und 0,345% vielleicht. Also da gibt es Unterschiede, sind aber nicht so riesig. Aber es gibt auch wunderbare Vergleichsseiten im Internet, wo man sich auch die Indexfonds auf jeden Index im Vergleich nach Kosten, nach Rendite anschauen kann.
Du hast eben angesprochen, dass es dabei aber dann einen großen Amerika-Überhang gibt. Manchmal 50-70% der Werte sind dann in amerikanischen Unternehmen angelegt, was natürlich ein bisschen Risiko auch ist, wenn es da mal schlechter laufen sollte. Und dagegen kann man sich dann absichern mit anderen Regionen?
Amerika ist seit 150 Jahren, 120 Jahren der beste Aktienmarkt. Die Rendite ist überdurchschnittlich. Die amerikanischen Unternehmen sind dynamischer als der Rest der Welt. Insofern ist man mit amerikanischen Aktien sicher nicht schlecht aufgestellt. Und klar, wenn man sagt, das ist mir irgendwie dieser ganze Hype da, das ist mir suspekt, dann nehme ich einfach so einen europäischen Stoxx 600 oder einen DAX oder einen Nikkei. Die japanischen Aktien jahrelang keiner angefasst. Dieses Jahr einer der Shooting Stars. Warum nicht?
Genau, Japan ist jetzt auch zuletzt sehr gut gelaufen, ne, der Markt dort. Wie ist mit anderen Ländern, Regionen, den Emerging Markets beispielsweise, den aufstrebenden Ländern wie China, Brasilien, Indien oder auch irgendwie Thailand und die Türkei? Da kann man sich ja auch was dann zusammensuchen, so ein Emerging Markets Index beispielsweise oder auch in einzelne Länder direkt investieren.
Klar, kann man machen. Die Möglichkeiten sind alle da. Das Risiko steigt halt. Je kleiner die Märkte sind, desto größer ist dann schon auch das Risiko. Und die Erfahrung zeigt eigentlich, selbst wenn sich diese Länder sehr, sehr gut entwickeln, sind wir wieder vielleicht dabei, Deutschland wächst irgendwie nicht, warum steigt der DAX? Weil wir halt Geschäfte machen, in Indien zum Beispiel, Siemens ist ein großer Infrastrukturkonzern. Also wenn Indien seine Infrastruktur ausbaut, müssen deswegen nicht unbedingt indische Aktien steigen, sondern dann sind es halt oft auch wirklich die großen globalen Unternehmen, die da kräftige Aufträge erzielen. Also man ist auch schon mit einem DAX sozusagen sehr nah an der Weltwirtschaft und da ist es oft doch riskanter zu sagen, ich gehe jetzt wirklich in brasilianische Einzelwerte oder sowas. Das ist dann schon ein deutlich erhöhtes Risiko und in solchen Märkten zeigt sich dann doch oft, ist auch ein aktiv gemanagter Fonds nicht immer ratsam, aber doch oft, weil die dann wirklich vor Ort sich auskennen, die Unternehmen kennen und nicht nur einfach den Index investieren.
Ja, da muss man sich das schon gut auskennen, wenn man in Brasilien in einzelne Werte einsteigen will. Da steigt sonst das Risiko dafür. Genau. Und jetzt nochmal zum Abschluss so ein bisschen, du legst ja auch dein Geld an, mal schlecht, mal gut. Was war denn so dein größter Flop?
Ja, seit ich hier in der Redaktion bin, ist es mit Einzelwerten eigentlich immer ein bisschen schwieriger. Deswegen sind das eher so Geschichten aus der Zeit davor. Ich würde sagen, in der Tech-Bubble gab es schon das eine oder andere, was dann ziemlich schief gelaufen ist. Namen, die man eigentlich schon längst wieder verdrängt hatte. Irgendwie Bahn fällt mir ein. Das war so ein niederländisches Tech-Unternehmen, glaube ich.
Glaubst du, das ist ja ganz hinten in deinem Kopf hervor.
Genau. Gibt es noch handschriftliche Aufzeichnungen. Aber es sind auch so Sachen wie, damals zeichneten ja alle Leute irgendwie plötzlich Aktien bei so Börsengängen und einmal habe ich dann plötzlich den Zuschlag bekommen, ich glaube BB Medtech oder BB Biotech, eins von beidem. Das war eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Warnzeichen, nachdem vorher es immer irgendwie so ein Glücksspiel war und plötzlich bekommt man da relativ viele Aktien und der Kurs steigt nicht mehr am ersten Tag, also konnte man auch einiges lernen. Genau, ja, aber da ging auch manches schief, aber es gab auch wunderbare und gute Aktien, an die man sich auch gerne noch erinnern.
Also bei manchen hast du dann nicht so viel Geld verdienen können, aber hast dann dafür was gelernt und mitgenommen, dass man eher vorsichtig ist?
Nee, aber das ist halt einfach, selbst wenn man meint, man ist überzeugt von irgendwas, man weiß es ja trotzdem nicht und die Märkte wissen es in dem Sinne auch nicht. Es zeigt halt einfach, wie wichtig diese Streuung ist. Also wenn man wenigstens 10, 15 oder 20 unterschiedliche Werte hat, ist es einfach nicht so bitter, wenn einer davon 80-90% fällt. Klar, wenn man der totale Spielertyp ist, sagt man halt einfach, ich setze alles auf eine Karte, dann ist man aber auch schon sehr nah am Spielcasino. Insofern ist am Aktienmarkt doch noch durch die Risikostreuung sehr gut möglich, da auch verlässliche Renditen unterm Strich zu erzielen.
Und würdest du sagen, jetzt durch die steigenden Börsenkurse, die ja gerade in letzter Zeit stark nochmal zugelegt haben, sollte man seine Strategie ein bisschen anpassen oder eher ruhig bleiben? Wie ist es da mit dem Verhältnis von einzelnen Aktien zum ETF oder zu Anleihen?
Ich würde sagen, ruhig bleiben ist da genau das richtige Wort. Also da würde ich mich von den Aktienkursen gar nicht beirren lassen, haben jetzt auch einige schon gefragt, ob sie jetzt ihren Sparplan am besten jetzt mal aussetzen sollen, weil die Kurse ja irgendwie so hoch sind oder so. Nee, also das gerade nicht. Der Sparplan-Vorteil ist ja einfach, dass man sich nicht von irgendwie Hochs und Tiefs irgendwie durcheinander bringen lässt, sondern einfach dabei bleibt. Wichtiger ist schon so ein bisschen das Zinsumfeld. Also, hat ja auch schon erwähnt, dann, das sind halt nicht mehr Nullzinsen, sondern man kann 3-4% kriegen. Das läppert sich. Also einfach zu sagen, ach, ich lasse das einfach auf meinem Girokonto liegen. Das rächt sich dann schon auf lange Sicht, diese 3-4%, die man da jetzt sich entgehen lässt. Also sowas sollte man schon immer im Auge behalten, aber an der Aktienpositionierung würde ich jetzt nur deswegen, weil der DAX irgendwie auf 18.000 gestiegen ist, nichts dran ändern.
Vielen Dank, lieber Daniel. Sehr spannend, sehr gute Einblicke und auch in der Zeitung lese ich immer deine Anlagetexte sehr gern. Vielen Dank.
Danke. Danke.
Dennis, du kennst dich selbst bestens mit der Kapitalanlage aus, schreibst da immer wieder drüber. Was nimmst du denn aus so einem Gespräch jetzt noch mit?
Ja, also ich fand natürlich trotzdem interessant, einfach mal wieder zu hören, man ist ja überhaupt nicht verpflichtet, in einzelne Unternehmen zu investieren. Das ist ja das, was wir heute immer so als Spekulation ansehen. Und das ist natürlich auch eine Spekulation, wenn man sagt, naja, wird Aktie X oder Y steigen. Es kann sein, dass man da auch eher schlecht schläft und auch nicht weiß, wie es ausgeht. Aber wenn man natürlich mit Hilfe von ETFs, also von Indexfonds investiert und dann in einen ganzen Index sozusagen, dann ist ja das Risiko deutlich besser gestreut. Und das hat, ja, man muss es immer sagen, in der Vergangenheit ziemlich gut funktioniert. Das fand ich schon auch nochmal bemerkenswert, das nochmal so in aller Deutlichkeit mitzubekommen.
Ja. Genau, das stimmt. Wir raten natürlich keinen dazu, irgendwie jetzt schlecht zu schlafen. Das ist auch nicht gut für die Gesundheit. Aber es wäre halt schon gut, wenn sich jeder versucht, mit der Kapitalanlage auseinanderzusetzen und sich damit zu beschäftigen, wie das möglichst gut geht. Das muss ja am Anfang auch gar kein großer Geldbetrag sein, um den es dann da geht. Einen guten Ratschlag finde ich auch, auf die Produkte der Unternehmen zu schauen, in die man investiert und dort eben dann einzusteigen, wovon man ein bisschen mehr versteht, was man als Anleger besser einschätzen kann und auch was gefragt ist.
Ja, und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Jan, was hast du dieses Mal mitgebracht?
Du wirst es nicht erraten, aber es geht um Immobilien.
Ha, nee, das ist jetzt wirklich eine irre Überraschung, du als Immobilienexperte. Aber um welche Immobilie genau geht's?
Gut, ich versuche dich doch jetzt noch mal ein bisschen zu überraschen. Denn es geht um eine schon eher außergewöhnliche Immobilie. Oder würdest du für eine 260 Quadratmeter Wohnung 5 Millionen Euro hinlegen?
Also nett, dass du mich das fragst, Jan, aber ich glaube, das übersteigt ein bisschen meine Gehaltsklasse hier. Und selbst wenn... Klingt es doch sehr, selbst wenn ich es mir leisten könnte, klingt es doch sehr, sehr teuer.
Ja, es kommt immer auch auf die Lage natürlich an. Die Wohnung, um die es hier geht, liegt in Paris, sehr zentral in der Nähe des Louvre und der Notre Dame. Und es ist die frühe Wohnung von Karl Lagerfeld, dem großen Modemacher.
Ja, das ist natürlich spannend und da gibt's natürlich einen Promi-Faktor, der den Preis nach oben treiben wird. Ja, also 5 Millionen hast du gesagt, ist aber wahrscheinlich nur der Anfang, oder? Sowas wird doch gerne mal versteigert.
Da hast du recht, das ist eine Aktion, die jetzt an diesem Dienstag gerade vollendet worden ist. Das Startgebot 5,3 Millionen Euro. Aber wer mitbieten wollte, musste allein schon eine Sicherheit von 1 Million Euro hinlegen. Das übersteigt wahrscheinlich die ein oder andere Kapazität da. Aber es waren genug dabei. Es wurde am Ende versteigert. Was denkst du, war der Preis?
Also, sagen wir 8 Millionen?
Ja, fast. Ne? Also, der Käufer hat 10 Millionen Euro dafür gezahlt. Haben wir jetzt gerade erfahren. Das ist wirklich schon eine teure Summe, auch für diese Region. Wenn man es jetzt nach dem Quadratmeterpreis guckt, ist das etwa mehr als doppelt so viel, wie sonst üblich ist in diesem Viertel.
Ja, okay, also das kann man mit einem Bausparvertrag jetzt nicht mehr wirklich finanzieren.
Ja, kommt auch da auf die Perspektive an, ne? Wie lange man den Bausparvertrag wie man den füttert. Ja. Aber greift man dazu anderen Methoden dann. Genau. Übrigens, das ist auch von innen eine interessante Wohnung. Klar, Karl Lagerfeld haben wir gehört. Das Licht überall gleich. Raumteiler statt Wände, Bücherregale aus Glas. Das hat alles sehr interessant mein Kollege Alfons Kaiser beschrieben. Der hat sich die leere Wohnung vor der Versteigerung angeschaut, hat tolle Fotos gemacht und über das futuristische Apartment da geschrieben. Sehr lesenswert. Den Link dazu gibt's in den Shownotes. Dort verweise ich auch nochmal auf andere Texte und Podcast-Folgen rund um die Börse zum Anlegen.
Ja, also lesen und schauen Sie da gerne mal rein.
Das war wieder eine Folge des FAZ-Podcasts für Finanzen und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast@faz.de oder schreiben Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste Woche.
Alles Gute, frohe Ostern und machen Sie was aus Ihrem Geld.